Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytarier. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine der erfolgreichsten Folgen im Jahr 2021 war die Folge Strafrecht im Tierschutz mit Professor Dr. Jens Bülte. Und ich habe es ja schon angekündigt, wir legen nochmal eine Folge nach, und zwar zum Thema Lebensmittelrecht als Überbegriff. Ich kann euch jetzt schon versprechen, das wird eine super Folge mit sehr, sehr, sehr vielen Informationen. Dafür ganz besonderen Dank an Jens, der sich auch hier wieder mit mir zusammengetan hat, mich mit Infos versorgt hat, wir Themen natürlich zusammengefunden haben. Eine Riesenfolge, und die hört ihr jetzt, und dabei wünsche ich euch ganz viel Information und Unterhaltung und auch Spaß. Ich freue mich sehr, Professor Dr. Jens Bülte war schon mal zum Gast. Eine der erfolgreichsten Podcast-Folgen im Jahr 2021, Strafrecht im Tierschutz. Und viele haben auch geschrieben, ihr habt doch gesagt, ihr wollt noch mal was über Lebensmittel machen. Ich freue mich sehr, das machen wir heute. Jens, jetzt sind wir auch per Du, im letzten Podcast waren wir noch per Sie, was mich auch sehr stolz macht. Wir versuchen das jetzt mal heute, aber ich hoffe, du bist ja auch ein Podcast-Profi, dass du mich da heute vielleicht sogar besser durchleitest als ich dich. Erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Erik. Dankeschön.
Ich glaube, wir fangen mal so an, weil das war ja der Aufhänger. Ich habe mir hier auch so ein paar Packungen hingelegt, und wie gesagt, du hast dankenswerterweise dir schon sehr viel Zeit genommen für ein Vorgespräch und mich schon da echt super auf Linie gebracht. Meine ursprüngliche Anfrage bei dir galt eigentlich, und ich glaube, so können wir das den Hörern auch am besten nahebringen, dass ich dich was nach dem Nutri-Score gefragt hatte. Und du gesagt hattest, das ist so eigentlich gar nicht so mein Fachgebiet, aber, und dann sind wir ja erst so richtig ins Gespräch gekommen. Vielleicht fangen wir aber so mal an. Also ich habe jetzt zum Beispiel, du hast mir auch ein YouTube-Video geschickt, das fand ich sehr gut. Ich glaube, das könnte ich sogar verlinken, ohne irgendwelche Rechte zu verletzen. Ich habe jetzt zum Beispiel mir mal aus dem Discounter 2 Packungen aufgehoben. Das ist einmal Hack aus Erbsenprotein und einmal vegane Spätzle. Und hatte aber auch schon dir gesagt, dass mir das schon mal aufgefallen ist, dass ich irgendein Müsli gesehen habe mit einem Nutri-Score von A oder B und die Hafermilch hatte D oder E. Jetzt hier in dem Fall haben zum Beispiel die veganen Spätzle B und das Hack hat D. Dann haben wir uns ja schon so weit verständigt, dass man schon mal vorsichtig sein muss, weil man das ja nur innerhalb der Produktgruppen vergleichen kann. Und dann kam aber das deutlich Spannendere von dir. Und ich glaube, das erklärst du uns jetzt mal auch, dass dieser Nutri-Score auf einer EU-Verordnung grundsätzlich basiert. Oder bringe ich es jetzt schon falsch zusammen? Ich glaube, du erklärst es besser.
Ja, also soweit ich das weiß, basiert unser Nutri-Score, den wir jetzt haben, zwar auf europäischen Überlegungen, aber es gibt diese Vergleichsvorgaben tatsächlich auch in anderen Bereichen. Und da insbesondere, wenn es um die Angaben über die Gesundheit von Lebensmitteln geht, also die sogenannte Health Claims Verordnung, also Angaben über die Gesundheit in Lebensmitteln. Und die Verordnung, die ist extrem kompliziert und auch sehr schwierig zu verstehen, selbst für Fachleute sehr schwierig zu verstehen. Und da sind auch Regelungen drin, wie man Produkte miteinander vergleichen darf und welche Aussagen man machen darf über bestimmte Lebensmittel. Es war mal in der Diskussion, darf ich ein Bier bekömmlich nennen oder nicht? Dass es nur ganz bestimmte Vorgaben gibt, die ich für Lebensmittel verwenden darf. Also zuckerfrei, zuckerreduziert oder so. Und das ist ganz genau im Detail geregelt, welche Formulierungen ich da verwenden darf. Da darf ich mir auch nicht eigenständig ausdenken oder so, sondern ich muss das wirklich, diesen Katalog muss ich anwenden. Und das führt eben dazu, dass auch zum Teil Produkte miteinander zu vergleichen sind nach dem Gedanken dieser Verordnung, die sehr ähnlich sind, und wenn dann der Verbraucher auf die Idee kommt, diese Produkte mit anderen zu vergleichen, dass dann was ein völlig seltsames Ergebnis dabei rauskommt. Wenn ich hingehe und eine Cola als zuckerreduziert bezeichne und die vergleiche mit einem Brot, auf dem Zucker reduziert steht, das wäre völlig sinnfrei. Und deswegen sind auch solche irreführenden Vorgaben oder solche irreführenden Angaben in der Health Claims Verordnung, also in der Gesundheitsangabenverordnung, nicht zulässig. Aber das Problem ist natürlich, wenn wir dann in den Nutri-Score sehen, dass wir dann Produkte haben, die gleiche Kennzeichnungsform verwenden, die aber eigentlich nicht vergleichbar sind. Denn wenn ich Olivenöl mit einem Schokoriegel vergleiche und nachher dabei rauskommt, die haben beide den gleichen Nutri-Score, dann denkt man ja als Verbraucher möglicherweise, okay, das ist also gleich gesund. Und deswegen brauche ich gar nicht so Olivenöl mir über die Nudeln zu tun, sondern ich nehme anderes und darf auch den Schokoriegel essen, weil er genauso gesund ist wie das angeblich so gesund gepriesene Olivenöl. Und das ist natürlich ein grundsätzliches Problem und deswegen muss man sich auch die Frage stellen, inwiefern dieser Nutri-Score in der Form überhaupt unionsrechts-, also europarechtskonform ist. Aber das Problem, was wir da haben, ist, dass der Europäische Gerichtshof und auch die Vorgaben des europäischen Lebensmittelrechts vom sogenannten mündigen und aufmerksamen Verbraucher ausgehen. Das heißt also, im Grundsatz sagt das europäische Recht, wir dürfen uns darauf verlassen, auch ein Lebensmittelunternehmer darf sich darauf verlassen, dass ein Verbraucher nicht vollkommen verblödet ist, sondern dass er sich durchliest, was auf der Verpackung steht und dass er auch vergleicht, nachdem er das gelesen hat. Das ist natürlich in vielen Fällen schlicht lebensfern. Da ist der Europäische Gerichtshof auch in den letzten Jahren ein bisschen von abgerückt. Es gab einen berühmten Fall, das war der Himbeer-Vanilletraum hieß dieser Tee. Da war weder Himbeer noch Vanille drin, sondern nur irgendwelche künstlichen Aromen. Und da hat der EuGH dann auch gesagt, also wenn da nur künstliches Zeug drin ist, dann dürft ihr auch nicht Himbeeren und Vanilleblüten vorne drauf drucken, selbst wenn es hinten drauf steht, was drin ist. Und das ist so ein Problem, dass wir innerhalb von Europa von ganz unterschiedlichen Ansätzen ausgehen. Also wenn man in manchen Staaten Werbung zeigt, dann sagen die Bürger, ja, jeder weiß, dass Werbung gelogen ist, deswegen interessiert mich das nicht. Ich gucke die, weil die bunt ist, die Musik ist schön, aber der Inhalt interessiert mich nicht. Und in Deutschland war man sehr lange Zeit davon ausgegangen, was in der Werbung gesagt wird, das stimmt auch. Und da haben wir Verfahren gehabt, dass der Bundesgerichtshof darüber entscheiden musste, über ein Haarwuchsmittel, das damit geworben hat, mit diesem Mittel wächst sogar auf Beton noch Haare. Und da haben Leute gesagt, so, ich will jetzt aber, dass meine Haare wachsen. Und da ging es um die Frage des Betruges. Und da muss man eben irgendwie einen Mittelweg in der Europäischen Union finden. Und da sehe ich gerade beim Nutri-Score Probleme, wenn eben Dinge mit, also Lebensmittel mit anderen Lebensmitteln verglichen werden, obwohl sie gar nicht vergleichbar sind. Ich kann Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich kann nachher feststellen, das eine mag ich, das andere nicht. Ich mag lieber Äpfel als Birnen. Aber ich muss eben die richtigen Kriterien anlegen. Da ist das Problem aus meiner Sicht.
Werbung. Kennt ihr schon Dental Delight? Nein? Dann wird's höchste Zeit. Denn Dental Delight ist ein tolles, junges Start-up aus Bad Homburg, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, die leckersten Zahnpflegeprodukte der Welt zu kreieren. Und dazu gehört zum Beispiel auch eine meiner Lieblingssorten Zahnpasta. Das ist Berry Blast. Die hat zum Beispiel ein Ökotest-Siegel mit sehr gut bekommen. Und das Tolle ist, alle Sorten sind vegan, frei von Mikroplastik, klimaneutral und um Lieferwege kurz zu halten, entwickelt und hergestellt in Deutschland. Und ich habe tatsächlich alle 6 Sorten bei mir im Bad stehen und nehme je nachdem Tageszeit oder warm, kalt, Sommer, Winter und Lust und Laune immer die passende. Das kann ich euch empfehlen. Klingt gut. Das Beste ist, bei Dental Delight im Shop gibt es ein 6er Probierpaket, wo ihr von jeder Sorte eine Tube bekommt. Das Ganze ist schon in diesem Pack günstiger und obendrauf bekommt ihr noch mit dem Code Lust auf Vegan 15 nochmal extra 15% zum Ausprobieren. Das möchte ich euch heute mal ganz speziell eben als Tipp geben. Somit könnt ihr alle Sorten probieren und habt je nach Lust und Laune und Tageszeit oder je nachdem, wer bei euch in der Familie sich noch die Zähne putzt, immer die leckersten Sorten. Vegan, frei von Mikroplastik, klimaneutral, hergestellt in Deutschland. Besser geht's nicht. Alle Infos und Links, den Code und so weiter findet ihr auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Das ist ja Wahnsinn. Also ich habe natürlich jetzt direkt mal, ich habe gerade noch mal eine Rückfrage, dass ich es richtig verstanden habe. Diese in der EU-Verordnung, stehen da die erlaubten Aussagen drin oder stehen da die nicht erlaubten Aussagen drin zu diesem Heels-Claim?
Da stehen die erlaubten Aussagen drin. Ich kann es auch gerade mal nachschlagen.
Das heißt, was da drin steht, damit darf man Produkte bewerben und was da nicht drin steht, damit darf man es nicht bewerben.
Ja, genau. Also ich habe es jetzt abgerufen beim Lebensmittelverband.de. Da findet man auf der Seite unter dem Stichwort Health Claims ein bisschen an Informationen. Jetzt direkt in die Verordnung reinzuschauen, jedem Nichtjuristen kann ich dafür nur abraten. Das ist einfach extrem umständlich und kompliziert. Man darf beispielsweise Angaben machen wie energiereduziert, zuckerfrei, ohne Zuckerzusatz, Natrium- oder kochsalzfrei, ballaststoffreich. Solche Sachen darf man machen. Problematisch wird es dann schon, wenn ich irgendwelche gesundheitsbezogenen Angaben mache. Also wenn ich auf das Olivenöl beispielsweise draufschreibe, beugt Herzinfarkt vor. Mhm. Das darf ich nicht, selbst wenn es richtig ist. Also okay. Wenn es die Wahrheit ist.
Oder hoher Ballaststoffgehalt für eine bessere Verdauung.
Ja, da wird es dann schon schwierig, was man wirklich draufschreiben darf. Und da gibt es eine ganze Reihe an Angaben, die man machen kann, die auch zum Teil nicht ganz einfach sind, also auch nicht ganz einfach zu verstehen sind. Und da gibt es eben eine lange Liste, die man als im Anhang der Verordnung findet. Und da muss man eben schauen, als Lebensmittelunternehmer, darf ich das, was ich mir vorgenommen habe, draufzuschreiben, darf ich das auch verwenden, diese Angabe? Also zum Beispiel darf ich schreiben, Aktivkohle trägt zur Verringerung übermäßiger Blähungen nach dem Essen bei. Das darf ich draufschreiben. Und da muss man eben sehr genau schauen, Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haut bei. Das ist nach der Verordnung eben eine Angabe, die zulässig ist, die als gesundheitsbezogene Angabe
ist. Hast du jetzt was Spannendes rausgepickt, weil ich habe das mit diesen Gesundheitssachen und so immer so am Rande mitgekriegt, in diesen Gesundheitsversprechen, und habe mir tatsächlich zum Beispiel schon die Frage gestellt, warum bei Hefetabletten draufsteht, irgendwie hoher Biotingehalt trägt irgendwie zum Erhalt von Haare und Nägel bei, und dann auf anderen Sachen wie irgendwelchen Tees irgendwelche Sachen verschwunden sind. Das heißt, das ist tatsächlich, wenn es dann irgendwie eine Datenlage gibt, die das tatsächlich verifiziert, und dann wird sowas irgendwie aufgenommen und andere Dinge werden eben nicht aufgenommen. Ist ja Wahnsinn. Ja.
Also beim Biotin, das ist so ein Fall, in dem man sehr viele Angaben hat. Da gibt es in der Liste eben Dinge wie Biotin trägt zur normalen psychischen Funktion bei, Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haut bei, Erhaltung normaler Schleimhäute und so weiter und so fort. Dann gibt es eben das, was man über Kalzium sagen darf oder über Chrom, über Cholin, was weiß ich, also wenn man das durchsieht, was man über Eisen alles sagen darf. Das ist ausdrücklich geregelt, und andere Dinge darf man eben nicht sagen. Man darf sie nur dann sagen, wenn sie in der Verordnung geregelt sind. Das heißt, selbst wenn du in einer Studie nachweisen kannst, dass das richtig ist, was du sagst, dann muss das erstmal in die Verordnung aufgenommen werden.
Mit dir ist immer wieder spannend, also weil es ist so verrückt. Ich habe natürlich schon direkt den nächsten Knoten im Kopf, weil du sagst, das ist EU irgendwie noch nicht uneinheitlich geregelt oder nicht einheitlich geregelt. Denke immer wieder, aber so, also ich bin ja ein großer Befürworter der Europäischen Union und denke immer so, ja, das ist ja klasse, weil dann wird einmal eine Regel für alle Länder festgelegt.
Vorsicht, es ist EU-einheitlich geregelt.
Ja.
Das Problem ist nur, dass wir innerhalb der EU als Bürger natürlich völlig unterschiedliche Verständnisse haben.
Okay.
Wenn die EU sagt, das und das darf ich sagen, dann wird vielleicht ein Italiener sagen, ja, bei uns in der Werbung wird immer gelogen, ich glaube das sowieso nicht.
Ja.
Und wenn der Deutsche sagt, nein, nein, was in der Werbung gesagt wird, das muss alles richtig sein.
Okay.
Das heißt, du hast die gleiche Aussage und innerhalb verschiedener Mentalitäten ein völlig anderes Verständnis. Und das führt eben dazu, dass an diesen möglichen Missverständnissen oder den unterschiedlichen Beeinflussungen von Verbrauchern überhaupt nicht die EU schuld ist, sondern die Vereinheitlichung von Vorverständnissen der Bürger unterschiedlicher Staaten. Okay.
Wobei auf der Grundlage frage ich mich dann natürlich schon wieder, inwiefern der Nutri-Score da tatsächlich dann rechtens ist oder nicht, weil letztendlich suggeriert er ja eine Vergleichbarkeit. Und wenn man sich dann damit befasst, was ja dann auch wieder ein Wahnsinn ist, also ich meine, jetzt würde ich sagen, wir beide sind A, überdurchschnittlich intelligent und B, befassen wir uns auch sehr mit dem Thema, dass wir erst mal 3 Stunden recherchieren müssen, um rauszukriegen, dass man den Nutri-Score ja nur produktrein spezifisch intern vergleichen darf und eben nicht das Müsli mit der Hafermilch. Und wenn dann die Hafermilch noch ins Müsli geschüttet wird, dann ist es wieder anders. Also ja, da frage ich mich natürlich, inwiefern da eine Vergleichbarkeit suggeriert wird, die A, nicht vorhanden ist und B, ja dann auch wieder unrechtens ist. Wenn es dann eben für die andere Seite irgendwelche vorformulierten Begrifflichkeiten gibt, damit sowas eben nicht passieren kann.
Ja, der Punkt ist natürlich beim Nutri-Score, der ja in Frankreich entwickelt und in Großbritannien auch verwendet wird. Das Problem ist da natürlich, dass man möglicherweise Erfahrungen aus anderen Staaten einfach übertragen hat und zum anderen sich ja auch zum Teil einfach dem Willen der Bevölkerung gebeugt hat, die gesagt hat, wir wollen jetzt unsere Lebensmittelampel haben. Das Problem ist aber bei solchen Dingen immer, wenn man so schwierige Sachen vereinfacht, so vereinfacht, dass man Stufen von A bis E hat. Irgendwann wird es dann falsch. Das ist immer das Problem. Also manche Dinge sind einfach nicht zu vereinfachen und da muss man sich dann an Erfahrungswerte halten und sich eben intensiver mit Fragen wie Essen und Trinken beschäftigen, um dann festzustellen, was gesund ist und was weniger gesund ist. Das ist natürlich auch eine gewisse Bequemlichkeit des Verbrauchers, wenn er sagt, ja, ich kaufe einfach das, wo A draufsteht. Wer das macht und das auch tatsächlich isst, der wird wahrscheinlich ein weitgehend gesundheitsschädliches Essen zu sich nehmen, wenn er da nicht kein Mix draus macht. Und das muss man sich eben vorher bewusst machen.
Absolut. Ich meine, und da sind wir natürlich wieder bei meiner lang berüchtigten Frage oder bei meiner Ansicht dieses, wir saßen mal zusammen und also ich trinke unheimlich gern, wenn ich so irgendwo bin, Apfelsaftschorle. Und da war ein Apfelsaft mit dem, also irgendwie bio und vegan, aber mit einem brutal hohen industriell zugesetzten Zucker. Und dann kam die Diskussion auf und dann hatte ich es noch mit einem Winzer, der mir erklärt hat, dass er für unheimlich viel Geld sein Wein hat bio und vegan zertifizieren lassen. Und ich mir dann irgendwann die Frage gestellt habe, also dieses Vegan-Label, das kostet ja Geld, dieses Bio-Label kostet Geld oder zumindest eine Investition, warum ein Apfelsafthersteller A, auf der einen Seite so viel Geld ausgibt, um den als vegan zu deklarieren, dann aber wieder Zucker zusetzt. So, und dann habe ich mir aber gedacht, warum muss ein Apfelsaft oder ein Fruchtsafthersteller als Beispiel, Marmeladenhersteller als Beispiel, der tatsächlich ein natürliches Naturprodukt macht, so wie es in unserem oder in meinem Verständnis ist, überhaupt Geld ausgeben, um das auch noch zu branden. Und der Safthersteller nebendran, wo nur irgendwie Fruchtmark und dann auch nur ein paar Prozent und viel Zucker drin ist, der darf seine Plörre auf gut Deutsch gesagt so verkaufen, weil der Nutri-Score zumindest im Moment ja eh freiwillig ist. Also da kriege ich so einen Knoten in den Kopf. Ich finde, das ist irgendwie die verkehrte Welt einfach.
Ich denke, dass das Problem einerseits daraus herrührt, dass manche Dinge nicht deklariert werden müssen oder Verfahrensweisen nicht deklariert werden müssen. Also gerade als Veganer oder Vegetarier hat man ja häufig das Problem, dass man bei manchen Lebensmitteln gar nicht weiß, ob man sie essen darf oder nicht oder essen möchte oder nicht. Angefangen bei Gewürzen, wo man nicht weiß, ist da Speck drin, dann diese Frage Fischblasen oder Gelatine verwendet wird beim Klären von Wein oder von Fruchtsäften. Das ist natürlich der eine Punkt, dass man, wenn man das nicht deklarieren muss, dann muss ich das Gegenteil deklarieren. Oder dann kann ich das Gegenteil deklarieren. Das heißt also, ich kann deutlich machen, dass sowas nicht drin ist, indem ich draufschreibe, vegetarisch oder vegan. Und dann muss ich eben dieses Label mir dann besorgen. Und das kostet eben Geld, weil ich dann die Untersuchungen machen muss und die Zertifizierung. Und dann muss ich ein Verfahren durchlaufen und so weiter und so fort. Und das führt eben dazu, weil manche Dinge erlaubt sind, von denen man eigentlich gar nicht erwarten würde, dass sie erlaubt sind, dass die dann dazu führen, dass ich gezwungen bin, ich unter dem Druck stehe als Lebensmittelunternehmer, wenn ich deutlich machen will, das kann auch jemand, der sich vegan ernährt, trinken, dass ich es nach außen hin zum Ausdruck bringen muss. Und das kostet mich dann eben das Geld. Und da ist eben das Problem, dass es vielen nicht bewusst ist. Wenn ich beispielsweise einen Apfelsaft kaufe und jemand, der nicht Vegetarier oder Veganer ist, daneben steht und ich sage, ich möchte gucken, ob ich den trinken möchte, und dann gucken mich manche Leute an, als hätte ich sie nicht mehr alle. Das ist doch Apfelsaft. Du denkst, da sind Würmer drin oder was? Nein, aber es gibt eben Klärungsprozesse, die dem Durchschnittsbürger so und so nicht bewusst sind. Und das ist das Problem, dass ich das eben nur zum Ausdruck bringen kann, indem ich diese teure Zertifizierungsmethode wähle. Und da sehe ich ein grundlegendes Problem, wenn ich eine Zertifizierung brauche, um etwas Selbstverständliches feststellen zu können. Und dann kommen wir natürlich noch zum nächsten Schritt, dass zum Teil vegan auch als von einem Teil der Verbraucher als gesund wahrgenommen wird. Und dann habe ich ein Label vegan, wo dann jeder von außen sieht, oh, das muss sehr gesund sein. Veganer ernähren sich alle ganz gesund. Das ist natürlich auch großer Unsinn, aber gut. Das heißt also, dieses Label wird doppelt verwendet, zweimal eigentlich für eine Aussage, die es gar nicht beinhaltet. Und insofern muss man sich da wahrscheinlich Gedanken drüber machen, inwiefern nicht auch der Verbraucher ein falsches Bild einfach hat. Und das ist dann eben ein Irrweg, ob da jetzt die Zertifizierung dran schuld ist oder die fehlende Aufklärung.
Nö, also, glaube ich gar nicht. Also ich meine, also jetzt im Beispiel, gerade bei Fruchtsäften hat es also zumindest in meinem Umfeld auch wirklich dazu geführt, nämlich genau was du eben gesagt hast, dass sich die Leute auf einmal damit befassen und sagen, Erik, sag mal, du bist doch vegan, warum steht auf dem Apfelsaft vegan drauf? Das ist doch Apfelsaft. Und von daher bin ich sogar in dem Fall froh dafür, weil man dann sagen kann, nee, pass mal auf, das wird mit Fischblase und Gelatine geklärt, ist auch bei Wein so. Und dann die Leute sagen, boah, krass, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und das wiederum steht ja auch nicht auf der Zutatenliste. Also ich bin da halt so drauf, dass ich sage, du müsstest, also klar, ist jetzt wieder die Frage, aber wenn du mit einem artfremden Produkt arbeitest, also wenn du zum Beispiel einen Fruchtsaft mit Tierblase klärst, hat das ja nichts mit dem Fruchtsaft zu tun. Weißt du, also würden die einen Apfelsaft mit Birnenkernen klären, dann würde ich sagen, okay, das ist irgendwie natürlich. Aber als Verbraucher, zumal es ja auch nicht draufsteht bei der Zutaten- oder Liste, gehe ich ja eben davon aus, da ist ein Apfelsaft. Und im Zweifelfall ist da vielleicht noch Zucker drin und vielleicht hat man noch mal was mit Gelatine gehört. Aber man geht ja zum Beispiel nicht davon aus, dass sowas mit Fischblase oder bei Käse mit Kälberlab, ne, mit Kälbermagen irgendwie angereichert ist. Weil das ist das Nächste. Irgendwann gab es ja, dass auf Käse drauf stand vegetarisch, wo ich dachte, ja, jetzt drehen sie aber alle durch. Und dachte, ach so, klar, es gibt Käse, der wird mit mikrobiotischem Lab, also mit künstlichem Lab hergestellt. Und es gibt Käse, der wird mit echtem Kälberlab hergestellt. Und dann ist der natürlich nicht mehr vegetarisch. Also machen wir es uns dann irgendwie einfach immer komplizierter? Oder meinst du, da kommt irgendwann eine Wende, dass man sagt, naja, also jetzt fangen wir an, so wie beim Rauchen, mal einfach irgendwie diese Bilder von der Lunge drauf zu machen? Besteht da Hoffnung oder machen wir es uns dann mit immer mehr Verordnungen immer komplizierter, dass eigentlich die gesunden Sachen irgendwie immer mehr gelabelt werden müssen und die ungesunden irgendwie einfach weiterverkauft werden?
Ja, der Punkt beim Käse ist sicherlich so, also ich kann nicht sagen, seit wann man das macht, mit dem Kälberlab den Käse herzustellen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr alte Vorgehensweise ist. Ich bin aber kein Käseexperte, deswegen kann ich das nicht sagen. Aber wenn das eine herkömmliche und seit langem genutzte Art und Weise ist, Lebensmittel herzustellen und die Menschen davon nicht krank geworden sind, muss man ganz vereinfacht so sagen, dann sagt die EU sich, okay, das kann man laufen lassen. Das europäische Recht hat ja vornehmlich zwei Ausrichtungen, zwei Zweckrichtungen. Die eine ist, die Gesundheit der Menschen zu erhalten und die andere ist, die Verbraucher vor Täuschungen zu schützen. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Aspekte, die noch zu berücksichtigen sind, aber das sind so die beiden Kernrichtungen. Und dann kann man schon sagen, also wenn man seit 50 oder 100 Jahren Kälberlab verwendet hat, um Käse herzustellen, dann ist es keine Täuschung, wenn man dann das auch weiterhin so macht und nicht ausdrücklich benennt. Problematischer finde ich das ehrlich gesagt schon beim Apfelsaft oder Orangensaft, wenn ich da Zucker zugebe, dass man da nicht sagt, mit Zuckerzusatz, dass man das nicht ausdrücklich draufschreibt. Das habe ich als Kind zum Beispiel, musste ich erstmal lernen, dass Fruchtnektar nicht das gleiche ist wie Fruchtsaft und dass das ein Unterschied ist und dass das mit Fruchtsaft eigentlich nicht mehr so richtig viel zu tun hat. Da hat man sich dann eben andere Begriffe für gesucht. Nektar hört sich dann toll an, das hört sich so göttlich an und da hat man eben einen anderen Begriff verwendet. Ich glaube, dass der Begriff Fruchtnektar heute von der EU nicht mehr zugelassen würde. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man ihn noch zugelassen bekäme. Aber das ist wahrscheinlich der Punkt, dass man gesagt hat, okay, wir fangen jetzt an, das zu reformieren in den 70ern, 60er Jahren. Und das, was jetzt verwendet wird, was jetzt üblich ist, was jetzt typisch ist, das ist dann der Stand der Wissenschaft und darauf bauen wir auf. Und alles, was sich jetzt ändert, und da haben wir eine riesige Flut von Zulassungen neuer Lebensmittel. Das wird dann durch die Novel Food Verordnung dann geregelt. Alles, was jetzt neu zugelassen wird oder auch Altes wieder zugelassen wird, das muss dann ausdrücklich nochmal genehmigt werden. Also es gab ja bei diesem Süßungsmittel Stevia als Zuckerersatz, gab es eine lange Diskussion. Das war dann erst, konnte man die Pflanzen kaufen, aber nur als Deko. Also sie durften nur als Pflanzen für den Garten verkauft werden, obwohl jeder wusste, dass man sich damit den Kaffee süßen wollte. Es war dann riesen hin und her. Zum Teil werden Kartoffeln in der Europäischen Union als Zierpflanzen verkauft und jeder weiß, dass sie eigentlich zum Essen verkauft werden, weil sie eben nicht zugelassen sind. Also ich bin mir da relativ sicher, ich müsste es nochmal nachschauen, aber ich meine,
es wäre auch... Gut, ich meine, letztendlich ist es auch wurscht, ob es Kartoffeln oder Möhren sind, aber es ist ja also schon bizarr an sich genug, ne?
Werbung. Ich möchte euch heute einen neuen Partner von mir vorstellen und zwar ist das HelloFresh. HelloFresh bietet jede Woche über 30 abwechslungsreiche Rezepte, flexibel im Abo, jederzeit die Lieferung anpassen, pausieren oder kündigen. Frische, hochwertige Zutaten von zertifizierten lokalen Erzeugern in recycelbaren Verpackungen, nachhaltige und klimaneutrale Lieferungen. Das wissen bestimmt viele von euch schon und das Besondere ist, warum erzähle ich das jetzt? Und zwar die Leute von HelloFresh haben sich Gedanken gemacht. Das finde ich wirklich prima. Denn eben von den vielen abwechslungsreichen Rezepten, die im wöchentlichen Wechsel immer angeboten werden, gibt es eben auch nicht nur vegetarisch, sondern auch vegane Rezepte. Und das finde ich natürlich super. Und das Tolle ist, und da muss ich zugeben, das hat mich sehr positiv überrascht und gefreut, dass eben das Ganze mit Sinn und Verstand gemacht wird. Das heißt, es wird nicht einfach, keine Ahnung, das Schnitzel mit Pommes, nicht nur einfach das Schnitzel ausgetauscht von Tierprodukt in Ersatzprodukt. Nein, die Rezepte stehen eben für eine vegane Ernährung, so wie ich sie persönlich mir eben vorstelle. Da ist dann auch mal die Bolognese mit dem veganen Hack dabei, aber über die Hälfte der Rezepte sind eben so, wie ich mich eben auch vegan gerne ernähre, nämlich zum einen A, ganz ohne Tierleid und ohne Fleisch und das Ganze abwechslungsreich, frisch und lecker. Und das fand ich cool und bin sehr froh, dass ich da auch mal einen Einblick bekommen habe, denn es sind wirklich Gerichte, die nicht einfach nur so sind, ich kaufe mir eine vegane Bratwurst und mache da Bratkartoffeln dazu und lasse den Speck weg. Nein, es sind eben Gerichte, die dafür stehen, was die vegane Ernährung ausmacht. Die ist frisch, die ist abwechslungsreich, die ist lecker und die geht eben ganz ohne Tierleid. Und das ist eine coole Sache, was HelloFresh da eben auf die Beine gestellt hat. Wenn das gut klingt und ihr sagt, Mensch, das will ich ausprobieren, und da habe ich dann natürlich auch passenderweise eben genau das Richtige für euch mit einem Gutscheincode. Mit dem Gutscheincode spart ihr in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf die ersten 4 Boxen von HelloFresh. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt's obendrauf dazu. Der Code ist nur für Neukundinnen einlösbar. Und für die Schweiz ist der auch. Und da sind es bis zu 140 Schweizer Franken, die ihr auf die ersten 4 Boxen sparen könnt. Klingt gut, möchte ich ausprobieren. Der Gutscheincode lautet HFVEGAN, einfach zusammengeschrieben. Also H wie Heinrich, F wie Friedrich, vegan, komplett zusammengeschrieben. Damit könnt ihr das Angebot ausprobieren. Es gibt auch noch die entsprechenden Links für Deutschland, Österreich und der Schweiz dazu. Das ist hellofresh.de. HF Vegan für Deutschland und Österreich. Für die Schweiz ist es www.hellofresh.ch/HFVegan. Die Links und den Gutscheincode findet ihr aber auch auf jeden Fall in den Shownotes. Werbung Ende.
Dass irgend so ein, also natürliches Produkt als Tierpflanze, also das ist ja verrückt. Ich muss dich jetzt gerade mal, kriege ich wieder geschimpft, aber dahin unterbrechen, weil was ich jetzt natürlich direkt denke, also auf der einen Seite möchte die EU, dass die Verbraucher mündig sind oder mündiger werden, was ja auch gut ist, begrüße ich ja total. Auf der anderen Seite stützen sie sich dann wieder mit Verordnungen auf irgendwelche Herstellungsverfahren, die von mir aus seit, ich sage jetzt mal hypothetisch, 200 Jahren angewandt werden, obwohl man natürlich, also obwohl dann der mündige Verbraucher heute, der sich vielleicht bewusster ernähren will, sagt, ja, okay, aber warum ist da jetzt irgendein Tierprodukt drin in einem Milchprodukt? Also ich finde, das widerspricht sich auch wieder so. Auf der einen Seite wollen sie mehr mündige Verbraucher, auf der anderen Seite wird dann mit irgendwelchen traditionellen Herstellungsvarianten, die werden dann so laufen lassen. Wobei du hast natürlich eben das dahingehenden Teil mir die Luft genommen, weil du sagst, wenn da eine Wiederzulassung stattfindet, dann wird also der aktuelle Stand angebracht. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass irgendwelche Hersteller, die hier heute noch draufstehen haben, traditionell seit, keine Ahnung, 1763, die werden wahrscheinlich einen Teufel tun, um da in eine Neuzulassung zu kommen, weil dann eventuell sowas vielleicht dann wieder weggenommen werden muss. Oder habe ich dich da falsch verstanden? Also wenn es mal drauf ist, gilt es so lange, bis es neu bewertet wird.
Ja, aber in vielen Fällen findet ja einfach keine Neubewertung statt. Also genau. Die Kartoffeln, die zu dem Zeitpunkt beispielsweise schon üblich waren in der Europäischen Union, die sind dann eben zugelassen. Und wenn man dann eben mit den alten Sorten kommt, dann muss eben das Bundessortenamt beziehungsweise dann die europäischen Vorgaben müssen dann erfüllt werden. Und das Sortenamt muss dann den Anbau wieder zulassen. Und da muss man dann eben schauen, welche Voraussetzungen da erfüllt sein müssen. Das kann ich jetzt aus der hohen Hand nicht sagen. Das weiß ich nicht so genau.
Nee, aber also ihr könnt es ja zum Glück nur hören, nicht sehen, weil mir ist gerade irgendwie die Kinnlade runtergefallen. Ich frage mich immer, es gibt so tolle, alte, urige Kartoffelsorten,
wo ich mir immer so denke, warum ist es so schwierig, die zu bekommen? Jetzt hast du mir die Frage auch direkt mit beantwortet. Das heißt, wenn jetzt wirklich ein Bauer kommt, das gibt hier so eine richtig tolle, alte, urige Kartoffelsorte, die ist super lecker und noch nicht genverändert und so weiter, dann braucht diese Sorte überhaupt erstmal eine Zulassung, dass der die anpflanzen darf.
Dass das Saatgut in den Verkehr gebracht werden darf, ja. Also es ist so, dass es eine Sortenliste gibt von zugelassenen Sorten. Und die wird bei dem Bundessortenamt in Hannover geführt, wenn ich das richtig weiß. Und die Sorten, die nicht in dieser Sortenliste drinstehen, die dürfen nicht als Saatgut verkauft werden. Das heißt also, da musst du dann irgendeinen Hobbyzüchter finden, der das im Garten züchtet. Das kann mir niemand verbieten, dass ich hingehe und meine Kartoffeln selber züchte. Aber das Problem ist, dass du die dann nicht als Lebensmittel in den Verkehr bringen darfst, wenn du darauf die Lebensmittel, die Kartoffeln züchtest. Das ist das Problem. Also das ergibt sich letztlich aus dem Saatgutverkehrsgesetz. Deshalb weiß ich auch nicht auswendig, ich habe es gerade mal nachgeguckt. Laut Saatgutverkehrsgesetz dürfen viele der alten Sorten nicht mehr im Handel sein. Erlaubt ist aber der Anbau zu Züchtungs-, Forschungs- und Ausstellungszwecken. Du darfst sie auch weitergeben, du darfst sie aber nicht in den Handel bringen.
Werbung. Berry Blast, Sunny Splash, Bahama Breeze. Klingt gut, lecker und nach Wellness. Und genau das ist es auch, nämlich Wellness für eure Zähne. Das sind nämlich 3 von 6 tollen Sorten Zahncreme von Dental Delight, ein junges Startup aus Bad Homburg, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, die leckersten Zahnpflegeprodukte der Welt zu kreieren. Und das Beste, alle Sorten sind, und jetzt kommt es, vegan, frei von Mikroplastik, klimaneutral und um Lieferwege kurz zu halten, entwickelt und hergestellt in Deutschland. Die Sorte Dental Delight Polar Punch wurde schon Testsieger bei Stiftung Warentest und Berry Blast bekam bei Ökotest ein sehr gut. Das Ganze könnt ihr jetzt zu Hause testen und dabei sparen. 15% Rabatt erhaltet ihr mit dem Code LUSTAUFVEGAN15, alles zusammengeschrieben. Mein Tipp, das Dental Delight 6er Zahnpasta-Paket zum Testen mit allen Sorten. Natürlich könnt ihr auch da den Gutschein verwenden, LUSTAUFVEGAN15. Alle Infos zu Dental Delight, den Link und den Gutscheincode findet ihr auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Ist Wahnsinn, aber du hattest ja eben das schon gesagt. Also das ist so eine Sache, die habe ich dann jetzt auch nochmal so richtig bewusst im Vorgespräch, wie wir telefoniert haben, gelernt oder auch beim letzten Gespräch. Das Lebensmittelrecht ist, also mir war auch gar nicht bewusst, dass es so vielfältig ist, weil meistens kriegt man das ja mit irgendwie so mit irgendwelchen Dokus oder sowas, so Lebensmittelkontrolleure unterwegs. Und ich dachte immer so, okay, das ist hauptsächlich dazu da, den Verbraucher auch eben gesundheitlich zu schützen. Wobei, dann habe ich jetzt ja schon mitgekriegt, dass eben da auch dieses dieses Gesundheitsversprechen, der schon mal mit reinstößt. Jetzt frage ich mich natürlich, okay, ich kriege jetzt mit, dass irgendwie das Gesundheitsamt wahrscheinlich geht jetzt zu irgendeinem Gastronom und macht da irgendeine Kontrolle. Da sind wir ja im Lebensmittelrecht. Jetzt frage ich mich natürlich dann wieder, jetzt aus meiner Sicht, wenn ich dann irgendwo bei Report Mainz oder so irgendwie so einen Skandal sehe, dass irgendein Wursthersteller irgendwie angefaultes Fleisch irgendwie umlabelt und wieder in Verkehr bringt, sind wir da auch im Lebensmittelrecht oder bewegen wir uns da? Also da sind wir doch eigentlich genau im selben, also auch wenn es verschiedene Größenordnungen hat, wie ich sag mal, wenn jetzt irgendein Kontrolleur zu irgendeinem kleinen Dönerbuden oder Imbissbesitzer geht oder ob er halt in so einen, keine Ahnung, 30.000 oder 3.000 Mann-Betrieb geht, wo Zeug produziert wird für halt deutlich mehr Leute, als dieser kleine Imbissbudenbesitzer jemals im Jahr hat. Jetzt mal so ganz naiv runtergebrochen. Das heißt, dieses Gesetz muss beide Fälle grundsätzlich theoretisch abdecken.
Ja, genau. Aber das haben wir in vielen Bereichen, dass die Strafvorschriften oder auch die Gefahrenabwehrvorschriften für den einzelnen Bürger gedacht sind, aber genauso auch für handelnde in großen Unternehmen. Also das Steuerrecht gilt ja für uns beide genauso wie für Siemens oder für Großunternehmen, was auch immer. Im Grundsatz gilt es für uns genauso. Da kann man sagen, wer gut beraten ist, für den gilt es vielleicht anders, aber das ist eine andere Frage. Und deswegen gilt natürlich auch das Lebensmittelrecht für den Dönerimbiss um die Ecke, genauso wie für Tönnies oder für sonstige Schlachtbetriebe, Großschlachtbetriebe oder für 3-Sterne-Hotels oder Restaurants oder die Pommesbude um die Ecke. Und gilt aber nicht nur für die, gilt auch für Bäckereien und für Lebensmitteleinzelhandel und so weiter. Das heißt also, das Lebensmittelrecht, das gilt für alle Bereiche, in denen Lebensmittel hergestellt werden, transportiert werden, in Verkehr gebracht werden, ausgegeben werden, bearbeitet werden, was auch immer. Also das gilt in der Europäischen Union, gilt der Grundsatz vom Stable to Table, also vom Stall bis zum Tisch oder vom Farm to Fork, also von der Farm bis zur Gabel. Das heißt also, diese ganze Produktionskette wird erfasst. Und im deutschen Lebensmittelrecht haben wir auch unterschiedlichste Bereiche. Also erfasst sind die Lebensmittel, die Futtermittel, die Bedarfsgegenstände, das sind also Joghurtbecher und Gegenstände, mit denen Lebensmittel ansonsten bearbeitet werden, und auch die Kosmetika. Und im europäischen Recht ist es im Übrigen so, dass die sich vornehmlich auf Lebens- und Futtermittel konzentrieren. Also Bedarfsgegenstände und Kosmetika, die sind noch nicht so erfasst. Da ist das europäische Recht noch nicht so weit.
Tut mir leid, aber jetzt, ich weiß, wie es jetzt schon Bing macht. Du hattest mich ja zum Glück schon drauf eingestellt, aber ich kann nachvollziehen, du hast jetzt zweimal gesagt, Lebensmittelrecht und Futtermittel. Da müssen wir uns jetzt, glaube ich, mal einen kurzen Schwenk machen. Warum gilt das Lebensmittelrecht für Futtermittel für Tiere?
Das Futtermittel wird als vorgelagert für die Lebensmittelgewinnung angesehen. Bedeutet also, der Gedanke, der dahinter steht, ist, wenn ich Futtermittel verwende, das dazu führt, dass für Menschen gefährliche Lebensmittel entstehen, dann ist das genauso schlimm oder beinahe genauso schlimm, wie wenn ich direkt gefährliche Lebensmittel produziere. Das heißt, das hat mit Schutz von Tieren überhaupt gar nichts zu tun. Der Hintergrund ist der, dass man sagt, wenn ich schlechte Futtermittel habe, dann kommen auch schlechte Lebensmittel dabei raus. Oder, was zum Teil auch erfasst ist, dann kommen vielleicht weniger Lebensmittel dabei raus. Das heißt, der Hintergrund ist zum einen der Schutz der Gesundheit von Menschen und dann zum anderen der Schutz der Leistungsfähigkeit, wie das dann so bösartig heißt, der Lebensmittelindustrie. Ganz am Rande gibt es auch Vorschriften, in denen dann steht, dass auch Tiere geschützt werden sollen. Da wird im Übrigen unterschieden im Lebensmittelrecht ganz klar zwischen der Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren und nicht der Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren. Auch was die Futtermittel angeht, das wird genau unterschieden. Und zum Teil geht es auch um Fragen von Umweltschutz, also dass beispielsweise keine Futtermittel verkauft werden dürfen, wenn die Kühe dann sich auf dem Feld entledigen, dass sie dann irgendwelche Giftstoffe abgeben oder ähnliches. Beispielsweise sieht man es relativ genau, wenn man sich die Vorschriften zu Antibiotika anguckt, dass Tieren nur so viel Antibiotika gegeben werden dürfen, dass eben keine Lebensmittel entstehen, die mit Antibiotika verseucht werden. Dass das nicht funktioniert, liegt auf der Hand. Das zeigen immer mehr entstehende Antibiotikaresistenzen in der Praxis. Aber so ist es zumindest gedacht.
Da bin ich schon lange desillusioniert, wie ich zum Beispiel, weil das ist ja so immer die Sache, wie hoch legt man da eben den Messwert, dass zum Beispiel ein Biohuhn bis zu 4-mal im Jahr, also einmal pro Quartal, prophylaktisch Antibiotika bekommen kann und immer noch als Bio verkauft werden darf. Das, ja, wie gesagt, also da bin ich natürlich leider schon lange desillusioniert. Aber wichtig, dass du es nochmal sagst. Aber das mit dem Futtermittel, das ist natürlich, also wie gesagt, du hast mir im Vorgespräch gesagt, das ist also für mich persönlich natürlich für uns an Perversion nicht zu überbieten. Jetzt frage ich mich aber natürlich, jetzt werden ja die kleinen Bauern immer weniger und die Großbetriebe immer größer. Jetzt ist da irgendwie so ein Schweine-Megastall mit, keine Ahnung, 3000 Tieren, wobei auch wenn es 300 wären, ist genauso. Jetzt bricht aus irgendeinem Grund durch ein Futtermittel bei einem Tier irgendein Krankheitsfall aus. Ist das dann das, was man dann immer wieder in Nachrichten sieht, wo dann der ganze Bestand weggekeult wird, irgendwie aus irgendwelchen Vorsichtsmaßnahmen, oder hat das jetzt damit nichts zu tun?
Nein, also da ist natürlich dann die Frage, inwiefern da der Schutz der Lebensmittel im Mittelpunkt steht oder der Schutz anderer Unternehmen, also anderer Tierställe beziehungsweise anderer Tiere, aber immer nur mittelbar, denn das deutsche Lebensmittelrecht interessiert sich, das muss man einfach so hart sagen, interessiert sich nicht für das Wohl von Tieren, soweit es nicht irgendwie für die Qualität der Lebensmittel oder die Menge der Lebensmittel irgendwie relevant ist. Also es gibt natürlich diese Pflicht beziehungsweise diese Vorgaben zur sogenannten Bestandsräumung, so heißt es ja. Das Keulen von Tieren wird ja als Bestandsräumung bezeichnet. Da gibt es dann die Pflicht des Betriebsinhabers, das zu dulden in bestimmten Fallkonstellationen. Ich muss jetzt nochmal eben schauen, dass diese Vorschriften sind extrem unübersichtlich. Also wenn man sich da nicht rechtzeitig mit vorher befasst hat, dann sind die auch kaum zu verstehen.
Und das hast du jetzt wirklich als qualifizierter Mensch, der sich da schon lange, lange mit einem großen Team befasst. Also das muss man sich auch immer wieder mal so in Erinnerung behalten, ja, dass, wenn du schon sagst, das ist wahnsinnig kompliziert, und dann denke ich so wieder, der Verbraucher soll sich mündig machen, das ist gut. Ich glaube, den Widerspruch, den kriege ich heute mit aus dem Kopf.
Ja, also es geht eben um Fallkonstellationen, in denen dann ein Verdacht eines bestimmten Virus beispielsweise festgestellt wird. Wir haben das ja gesehen bei der Geflügelgrippe, bei der Vogelgrippe, dass dann wirklich auf Verdacht hin Tausende von Tieren getötet werden. Wir haben es in Dänemark gesehen, dass Tausende von Nerzen umgebracht worden sind.
Ganz schlimm. Und dann wieder ausgegraben wurden, weil sie gemerkt haben, das ist jetzt irgendwie schädlich fürs Grundwasser. Das
ja,
war also ganz bizarr.
Das sind eben Fallkonstellationen, in denen man dann die Frage stellen muss, inwiefern auch diese Vorschriften überhaupt mit dem Tierschutzgesetz vereinbar sind, mit Artikel 20a des Grundgesetzes vereinbar sind. Das ist aber so eine ganz eigene Konstellation. Da kann ich ehrlich gesagt nicht feststellen, dass da überhaupt eine Diskussion bisher auch im Bereich des Tierschutzrechts begonnen hat, zu sagen, warum bringt man die Tiere nicht in Quarantäne, selbst wenn es teuer sein sollte. Das ist mal die Pflicht eines Betriebsinhabers. Spätestens seit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, dass er halbherzig gesagt hat, dass Kosten eigentlich keine Rolle spielen dürfen, beziehungsweise dass die Tötung von Tieren aus vernünftigen Gründen dann nicht erfolgt, wenn es einfach nur wirtschaftliche Gründe sind. Aber das sind Einzelfragen, mit denen sich aus meiner Sicht auch im Lebensmittelrecht niemand beschäftigt. Und im Tierschutzrecht ist es, glaube ich, auch nicht so richtig auf dem Schirm.
Stimmt, ja. Und jetzt hast du eben schon gesagt, jetzt waren wir ja schon bei Futtermittel. Jetzt hast du natürlich eben gesagt, zum Beispiel Lebensmittelrecht gilt auch bei Kosmetika. Also da muss ich dann jetzt auch passen, weil das musst du uns auch erklären, wie das im Zusammenhang steht.
Ja, das hat man, denke ich, da eingebaut, weil es da einfach in den Zusammenhang passte. Denn wir müssen, wenn man sich den Hintergrund anschaut, dann ist die Abgrenzung zwischen Arzneimittel und Lebensmittel nicht immer ganz einfach. Und die Abgrenzung zwischen Kosmetika und Arzneimittel auch nicht immer. Also manches mag als irgendwie gesundheitsförderlich erscheinen und gilt dann doch nur als Kosmetika, während andere Dinge eben Arzneimittel sind. Und die Definition, die europäische Definition des Arzneimittels ist auch nicht ganz so einfach, ist auch ein bisschen kompliziert und da kann dann auch schnell eine Grenze überschritten sein. Und ich gehe mal davon aus, dass man deswegen überlegt hat, dass man die Kosmetika dann auch ins Lebensmittelrecht integriert hat, beziehungsweise in ein Lebensmittelgesetz, was wir haben. Wir haben das sogenannte Lebensmittelbedarfsgegenstände und Futtermittelgesetz. Und da ist das Ganze, also dieser ganze Bereich ist da eben integriert. Und da gibt es eben bestimmte Vorschriften, die richten sich an den Lebensmittelunternehmer, an den Futtermittelunternehmer, an denjenigen, der Bedarfsgegenstände herstellt oder vertreibt. Und das sind eben vom Joghurtbecher über den Pfannenwender, was auch immer, was mit Lebensmitteln in Kontakt kommt, und denjenigen, der Kosmetika herstellt. Und das ist auch nicht ganz unproblematisch, denn dieses Gesetz soll europäisches Recht umsetzen, bezieht sich aber zum Teil nur auf europäisches Recht, weil wir eben auch für Kosmetika nur sehr geringe Vorgaben aus der Europäischen Union haben. Und das führt auch immer wieder zu Problemen.
Ja, das ist verrückt, wobei klar, bei Kosmetika, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich meine, es gibt ja zum Beispiel, was wir vorhin hatten, irgendwelche Hefetabletten, whatever, die also diese Schönheit von innen, das heißt, das ist natürlich was man schluckt und in dem Sinn ist Kosmetika wird zwangsweise irgendwas, was man sich auf die Haut aufträgt, wobei natürlich auch da geht es natürlich wieder in den Körper. Sind dann eigentlich so diese Supplemente, wie jetzt irgendwelche Vitaminpillen und so, haben die in dem ganzen Ranking einen Sonderstatus? Das hört man oft so, dass irgendwelche Supplements, also vor allem bei Sportlern und so weiter, in so eine eigene Kategorie fallen? Oder ist das dann eben, also weil da ist ja dann so dieser Spagat wieder zwischen Arzneimittel, Gesundheitsprodukt oder Produkt mit Gesundheitsversprechen und Lebensmittel ist ja dann auch wieder fließend wahrscheinlich.
Ja, da haben wir dann eben die Lebensmittelzusatzstoffe, beziehungsweise das sind Zusatzstoffe wie Aromen und Ähnliches. Und dann haben wir auch noch Nahrungsergänzungsmittel.
Ja, genau, Nahrung, genau.
Und das ist dann auch nicht immer so einfach dann auch abzugrenzen, was jetzt zu was gehört. Und da muss man eben auch schauen, welche beispielsweise zugelassen sind, beziehungsweise fallen die unter das Lebensmittelrecht, fallen die unter das Arzneimittelgerecht. Und bei den Zusatzstoffen, da gibt es auch Listen, welche verwendet werden dürfen und welche nicht.
Also es gibt jetzt ein Beispiel, also das habe ich nur im Kopf. Also ich weiß das zum Beispiel bei Vitamin D3, weil ich das ja supplementiere. Ich sage jetzt den Markennamen, sage ich jetzt nicht, aber es gibt ein synthetisches Vitamin D. Das ist auch wirklich, da ist nur Vitamin D drin und das hat eine gewisse Grenze an Einheiten. Dafür brauche ich zum Beispiel in Deutschland ein Rezept. Und das weiß ich, zum Beispiel in Frankreich oder Holland brauche ich dafür kein Rezept. Ich muss es zwar in beiden Ländern in der Apotheke kaufen. Irgendwie, da habe ich dann immer wieder so das Gefühl, dass das zwar irgendwie so alles EU-einheitlich irgendwie oder bei bestimmten auch Supplementen, da gibt es welche, die kannst du in Holland legal bestellen, wenn du in Deutschland wohnst, dürfen aber in Deutschland wieder verkauft werden. Und da frage ich mich immer so, weißt du, entweder ist es doch irgendwie einheitlich oder nicht einheitlich. Aber das sind dann wahrscheinlich eben nicht dieses Lebensmittelrecht, sondern dass in verschiedenen Ländern verschiedene Grenzwerte ja wahrscheinlich dann gelten. Weil rein vom Lebensmittelrecht müsste es doch theoretisch EU-weit einheitlich sein.
Ja, aber da würde ich dann davon ausgehen, dass sie gar nicht ins Lebensmittelrecht fallen, sondern ins Arzneimittelrecht. Das wäre natürlich der eine Punkt. Und das Arzneimittelrecht ist nicht so weit vereinheitlicht, dass man da auch einheitliche Abgaberegelungen hat. Denn das sieht man ja schon, wenn man nach Holland fährt. Da kann man im Supermarkt kaum Kopfschmerztabletten kaufen oder in Drogerie. Und die werden eben in Deutschland nur in der Apotheke abgegeben. Und das sind dann halt schon unterschiedliche Herangehensweisen. Und da gilt im Grundsatz, ich darf ein Lebensmittel oder eigentlich jedes Produkt, was ich in einem bestimmten Staat legal produziere und abgebe, darf ich auch ins Ausland abgeben. Das heißt also, Deutschland kann das gar nicht verhindern, dass dir jemand aus den Niederlanden, dass wenn du es da bestellt hast, dann auch schickst. Das müsste dann schon, also klar, wenn jetzt die Holländer auf die Idee kämen, wir geben jetzt Heroin frei und das würde dann aus Holland versandt, da dürfte Deutschland sicherlich was tun, klar, das dürfte man verbieten. Aber solange da keine Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung entstehen, und das dürfte bei Vitamin-D-Tabletten kaum passieren, da darf man es nicht verbieten. Das hat zu einigen interessanten Problemen geführt, schon vor langer, langer Zeit. Also der Europäische Gerichtshof hat sich grundlegend mit der Frage auseinandergesetzt, ob beispielsweise bestimmte Alkoholika, die in Frankreich produziert worden sind, nach Deutschland verkauft werden dürfen mit der entsprechenden Kennzeichnung. Damals hat sich die deutschen Zollbehörden haben sich damals beschwert und gesagt, da ist zu wenig Alkohol drin. Ihr dürft das nicht unter dem Namen bei uns verkaufen.
Zu wenig? Das war
irgendein, okay. Ja, das wurde, glaube ich, als, das ist, glaube ich, die Entscheidung Cassis de Dijon, das sollte ein Likör sein, ein Cassis-Likör. Und Likör braucht in Deutschland eine bestimmte Menge an Alkoholvolumenprozent, 20 oder wie viel das ist. Und da haben dann die deutschen Behörden gesagt, also da müsste mindestens 20 drin sein, damit ihr es in Deutschland als Likör verkaufen könnt. Und der Europäische Gerichtshof hat dann gesagt, nein, wenn es in Frankreich als Likör auf den Markt geworfen werden kann, dann muss es deutsch beschriftet sein, das können wir machen, aber ihr dürft es dann nicht verbieten.
Ein absoluter Wahnsinn.
Werbung. Wenn ihr zum Beispiel auf der Suche seid nach veganem Proteinpulver, Vitaminen, zum Beispiel Vitamin B12 oder auch einfach nach einer veganen Snack-Alternative, möchte ich euch heute MyProtein vorstellen. MyProtein ist Europas führende Sportnahrungsmarke mit einer großen Auswahl an Proteinpulvern, Vitaminen und Mineralstoffen, Superfood-Snack-Alternativen und Performance-Kleidung und eben auch einer sehr großen Auswahl an veganen Produkten. Und das Beste ist natürlich auch hier, ich kann euch einen Code, einen Gutscheincode anbieten und zwar einfach Lust auf vegan zusammengeschrieben. Den gebt ihr ein im Checkout an der Kasse und das Beste ist, ihr bekommt immer, egal, je nach Produkt oder Kategorie oder auch nach Angebot, nochmal einen besseren Preis und könnt sparen. Das bekommt ihr dann auch direkt angezeigt mit dem Code Lust auf Vegan. Einen Link zu den veganen Produkten und mit dem Gutscheincode und allen Infos findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende.
Jetzt ist natürlich dann jetzt so mein abschließender Gedanke, jetzt breche ich es mal so ganz brutal runter. Also wir reden jetzt von Schutz der Verbraucher, Gesundheitsschutz, ist ja auch alles prima. Ich meine, okay, Tierschutz haben wir eh eine eigene Folge drüber gemacht, die verlinke ich natürlich auch nochmal. Wir haben uns ja eine ganze Folge über Strafrecht und Tierschutz unterhalten. Wer jetzt denkt oder neu im Podcast ist, meint, da müsst ihr ein bisschen mehr sagen. Ich verlinke die Folge, da haben wir eine wirklich ganz, ganz tolle Folge drüber gemacht. Jetzt stelle ich aber mal so eine ganz steile These auf. Also ich kann mich an einem Video erinnern von so einem recht bekannten Forensiker, der hat irgendwelche Zusatzstoffe im Impfstoff erklärt. Und da bin ich über was gestolpert und da sagte er, theoretisch ist ja alles irgendwie tödlich und hat dann so gemeint, also du kannst ja auch zum Beispiel zu viel Salz zu dir nehmen und dadurch sterben. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist da die Messlatte? Also theoretisch müsste ja, ich kenne das noch von früher, da hat so auf diesen ganzen Mentosen überall stand irgendwann, wie das kam mit diesem Aspartam, glaube ich, hieß es, ne, dass das draufsteht oder heute noch draufsteht, übermäßiger Verzehr kann abführend wirken oder sowas. Jetzt ist natürlich die Frage, theoretisch müsste ja auf einer Packung Salz draufstehen, kann bei übermäßigem Verzehr tödlich sein. Wo wird dann die Grenze gezogen? Einfach bei... Also weil die Frage ist ja auch, gilt die Angabe für ein Baby oder für ein Kind oder für eine alte Frau oder für einen gesunden Mann oder für einen Raucher oder einer, der Diabetes hat, gibt es ja dann mal auch wieder Typ A, Typ B, kann Zucker tödlich sein? Da ist dann natürlich so die Frage, also wo fängst du an, wo hörst du auf?
Ja, also das Lebensmittelrecht geht grundsätzlich davon aus, dass jemand Lebensmittel sachverständig verwendet. Jetzt meine ich nicht sachverständig im Sinne von Experte, sondern sinnvoll und so, wie es üblich ist. Also wir haben in manchen Regelungen des Lebensmittelrechts dann die Formulierung bestimmungsgemäße und sachgerechte Verwendung, also gerade bei der Verfütterung zum Beispiel. Das heißt, ich muss mich bei dem Verfüttern von Futtermitteln einfach an die Herstellerangabe halten. Und wenn das dann schädlich ist, dann ist es ein unsicheres Lebensmittel. Das kann natürlich problematisch sein. Also gerade wenn wir über die Lebensmittel sprechen, die am schnellsten und am häufigsten zu Vergiftungen führen, dann sprechen wir über Fleisch. Dann sprechen wir über Produkte, in denen Fleisch enthalten ist. Wir haben beispielsweise auch, wenn ich das richtig weiß, nur beim Fleisch ein Verzehrdatum, kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Verzehrdatum bedeutet ja, dass ich danach auf keinen Fall mehr verzehren sollte. Und das sind zum Beispiel dann Angaben, die dann auch wichtig sind, um Leute davor zu bewahren, dass sie sich damit dann Schaden zufügen. Und beim Salz ist es natürlich so, dass im Grundsatz niemand von uns würde so viel Salz zu sich nehmen, dass es unmittelbar schädliche Wirkungen hat.
Okay, aber dann
gehen wir... Das schmeckt einfach nicht.
Und, das ist richtig. Aber dann gehen wir mal zum Zucker. Also wenn ich jetzt sehe, Jugendliche, die sich da tonnenweise, ob das Energy Drink oder sonst was ist, reinpfeifen. Klar, ich meine, jetzt kann man sagen, da müssen die Eltern drauf achtpassen, aber keine Ahnung, weißt du musst, ich glaube, mittlerweile 18 sein, um Zigaretten zu kaufen, was natürlich in der Praxis auch wieder hinfällig ist, aber du kannst dir tonnenweise irgendwelche Zuckerblöcke reinziehen.
Ja, aber das ist beim Salz ja auch nichts anderes. Also auf die Dauer, wenn ich viel zu viel Salz zu mir nehme, selbst wenn es mir schmeckt, schadet es mir ja. Das ist, glaube ich, aber denn eine Frage, wo auch der Verbraucher beziehungsweise dann die Aufsichtspersonen des Verbrauchers dann eine Aufgabe haben, die auch ein Staat gar nicht erfüllen kann. Denn dass ich auf meine Gesundheit achte, da kann der Staat mich darauf hinweisen. Man kann natürlich auch vorschreiben, dass man auf bestimmte Produkte draufschreibt, mehr als so und so viel Gramm Salz am Tag können schädlich sein. Das Problem, was ich dann natürlich habe, ist, ich weiß ja gar nicht, wie viel Salz ich schon zu mir genommen habe. Ich müsste ja nicht hinsetzen und nachrechnen. Und das ist das große Problem. Deswegen gibt es aus meiner Sicht auch nur zwei sinnvolle Lösungen. Entweder man sagt den Leuten, achtet drauf, oder man versucht, möglicherweise auch eine Kombination aus beidem, man versucht, Produkte so herzustellen und auch die Vorgabe so zu machen, dass Produkte so hergestellt werden, dass sie möglichst wenig zusätzliches Salz enthalten. Und da habe ich natürlich das Problem, dass es dann nicht mehr so gut schmeckt oder anders schmeckt oder ungewohnt schmeckt oder was auch immer. Also im Grundsatz gibt es die Fälle, in denen Menschen sich mit Salz umgebracht haben. Ich habe dir den Fall in unserem Vorgespräch ja erzählt, dass ein Kind mit Salz vergiftet wurde, weil es dann, ich habe es nochmal nachgeguckt, 32 Gramm Kochsalz gelöffelt hat aus einem Schokoladenpudding. Da war aber ganz klar die Erziehungsberechtigte in dem Fall schuld. Und das Gericht hat sich mit der Frage auch nachher befasst. Und das Spannende an der Entscheidung des Gerichts war, dass das Gericht gesagt hat, dass diese Erziehungsberechtigte das nicht wissen konnte, dass das Salz, was da in dem Töpfchen war, dass das tödlich wirken könnte. Und man geht davon aus, dass 0,5 Gramm bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht tödlich sein können. Das heißt also, in dem Fall ging es dem Kind, das 15 Kilo wog, also 7,5 Gramm. Bis 15 Gramm können schon tödlich sein und sie hat 32 Gramm abbekommen. Da kann sich, glaube ich, jeder ausrechnen, dass das tödlich sein konnte. Und es ist dann, hat dann auch tödlich geändert, die ganze Geschichte.
Ja, zumal, also jetzt natürlich so Fälle, die sind natürlich auch in sich ja schon, die haben so eine Tragik in sich, dass man da auch dann, also klar, da, auf sowas will ich dann natürlich auch nicht mehr draufhauen. Aber jetzt müssen wir einen schwierigen Spagat hinkriegen, weil ich jetzt zwei Sachen habe und nicht so ganz weiß, in welche Richtung ich abbiegen will. Also du hattest das eben schon mal angesprochen, das gehen wir auch gleich nochmal ganz kurz auf, mit Gesundheitsschäden durch Fleisch. Und ich bin aber noch gedanklich bei einer Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, weil oft ist ja zur Diskussion gestellt, speziell Werbung für Kinder, dass man sowas eben unterbindet oder reglementiert, wo ich grundsätzlich dafür bin, sehe dann aber halt immer wieder diese Milchpackung mit irgendwelchen glücklichen Kühen. Für mich ist es ja eine Verbrauchertäuschung. Aber da ist natürlich jetzt die Frage, inwieweit schneidet sich dann tatsächlich jetzt irgendwie Wettbewerbs- oder Lebensmittelrecht mit Tierschutzrecht und EU-Recht oder whatever?
Ja, da gab es tatsächlich einen Fall vor einiger Zeit, in dem ging es um eine solche Konstellation. Und zwar waren da glückliche Schweine abgebildet auf der grünen Wiese. Und der Unternehmer, der Lebensmittelunternehmer, hatte ein Bild von Schweinen, die auf der Wiese standen. In der Verpackung waren allerdings Schweinekoteletts oder was auch immer, Minutensteaks waren es, glaube ich, die aus Haltungsstufe 1, also Stallhaltung, stammten. aus der schlechtesten Haltung, die gesetzlich noch zulässig ist. Und da ging es dann tatsächlich um die Frage, weil die Verbraucherzentrale Baden-Brandenburg war es, glaube ich, geklagt hatte und gesagt hat, diese Werbung dürft ihr nicht machen oder diese Verpackung dürft ihr nicht verwenden. Und da ging es dann um die Frage, ob das Verbrauchertäuschung ist. Und das Landgericht Nürnberg-Fürth hat dann tatsächlich in einer Entscheidung vom 30.01.2020 angenommen, dass das verbrauchertäuschend ist. Und hat dann dazu gesagt, dass, also wenn ich draußen, also auf den ersten Blick draufschreibe oder deutlich mache, das sind glückliche Schweine, dann aber erst bei näherem Hinsehen erkennbar ist, dass es sich um Stallhaltung handelt. Und dann muss ich auch noch wissen, was diese Haltungsform 1,
genau.
Da steht ja dann drauf.
Da steht ja nur 1 drauf, genau.
Haltungszeugnis Stufe 1, konventionelle Stallhaltung entspricht den gesetzlichen Standards, was eigentlich schon nicht ganz unproblematisch ist, denn es ist eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten. Da muss man auch vorsichtig sein, denn eigentlich müsste es ja selbstverständlich sein, dass ich die gesetzlichen Standards einhalte.
Da bin ich total bei dir, ja.
Und da sagt das Gericht dann eben an der Stelle, dass zwar neben den Fotos der Störer konventionelle Stallhaltung, also dieser Störer heißt dieses auffällige Bild, neben dem Foto der Störer konventionelle Stallhaltung angebracht war. Das reicht allerdings nicht aus, ich zitiere jetzt mal aus der Entscheidung, um die Irritation des Verbrauchers durch die bildliche Darstellung zu beseitigen. Dem Verbraucher wird durch das abgedruckte Foto vielmehr der Eindruck vermittelt, auch bei konventionellen Stallhaltungen sei zumindest zeitweise ein Auslauf gewährleistet. Und da hat das Gericht dann gesagt, na, das ist also Irreführung. Und das ist dann auch verboten. Konsequenterweise hätte sich auf sowas natürlich die Staatsanwaltschaft dann draufsetzen müssen, denn da bin ich dann auch im Lebensmittelstrafrecht. Denn nach Artikel 7 der Lebensmittelinformationsverordnung, auch wieder eine europäische Verordnung, ist es verboten, Lebensmittel so zu bewerben, so zu verpacken, dass eine Irreführung des Verbrauchers entsteht. Das heißt, das darf ich nach der Lebensmittelinformationsverordnung auch nicht. Und der Paragraph 59 des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenstände-Gesetz, der verbietet das nicht nur, sondern stellt sogar unter Strafe. Das heißt, eigentlich ist ein Verkauf eines solchen Produkts nicht nur Irreführung und deswegen nach dem Wettbewerbsrecht verboten, sondern auch strafbar. Und da sind wir dann wieder bei der Frage, die wir im Tierschutzstrafrecht ja auch schon angesprochen haben. Eigentlich müssten alle Erlöse, die aus diesen Taten erlangt worden sind, eingezogen werden. Wir sind im Bereich der Geldwäsche, wir sind im Bereich des Betruges und so weiter und so fort.
Krass, also ich bin jetzt, wobei ich muss jetzt zugeben, also zum einen bin ich ein bisschen erleichtert, auch wenn das nur sehr kleine Schritte sind, die uns beiden natürlich viel zu langsam gehen, dass sich Gerichte jetzt mit sowas befassen, ist ja 2020 auch recht aktuell und da auch recht sprechen. Auf der anderen Seite merke ich, also unsere Telefonate und dein Coaching fruchtet, weil ich langsam aber sicher echt da so einen kleinen Blick und Riecher für, also auch viel bewusster, obwohl ich mich ja eh schon fleischlos ernähre und oder pflanzlich ernähre, viel bewusster so durch die Läden tingele und dann mir halt da echt Gedanken mache. Ich meine jetzt so hier die Leute im Supermarkt, die kennen mich. Ich stehe manchmal dann 2 Minuten da, meiner Brille und lese alles durch und überlege so. Aber es zeigt auch, also klar, man kann ein Näschen dafür bekommen als Verbraucher, aber es ist natürlich jetzt die Frage, aber gut, dafür machen wir den Podcast. Es kann sich da jetzt jeder auch irgendwie wochenlang damit beschäftigen. Aber wie gesagt, es ist schön, dass sich was tut und ich kann jetzt alle, die zuhören, auch wirklich nur ermutigen, lasst euch jetzt von dieser Fülle an Informationen echt nicht abschrecken, sondern macht das so Step by Step. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. So, und jetzt kommen wir natürlich zum sowohl Haupt- als auch Schlussteil in einem. Das ist natürlich jetzt die große Frage, du hast es ja schon gesagt, Fleisch und gesundheitsschädlich. Jetzt denkt man ja erst so, jetzt geht die Diskussion los, ist Fleisch gesund, wie viel Fleisch gesund? Aber wir sind ja hier im Lebensmittelrecht und ich weiß, hast du da einen Überblick von 10 oder 100 Fällen, die irgendwie zur Anzeige kommen? In wie vielen Fällen geht es da um verdorbenes Fleisch und ich sage jetzt mal als großes Gegenüber um verdorbenes Gemüse?
Ja, da müsste man eine empirische Untersuchung wirklich machen. Und ich bin kein Kriminologe von Hause aus. Man müsste wirklich hingehen und Staatsanwaltschaften anschreiben und die lebensmittelrechtlichen Fälle in den Akten durchschauen und dann überlegen, um was für Konstellationen ging es. Wenn wir uns die großen Skandale der letzten Jahre anschauen, dann sind das Skandale, bei denen es um Salmonellen in Eiern ging, bei denen es um falsch deklariertes Fleisch vor allem ging. Ich erinnere nur an die Pferdelasagne.
Ja.
Dann ging es um Gammelfleischfälle.
Also dieses, was wir eben gesagt haben, dieses Verzehrdatum irgendwie verlängert wurde, dann wurde es ein bisschen mariniert und dann wieder neu gelabelt.
Das ja gut, aber ja da sind wir auf unterschiedlichen Ebenen. Also wir haben ja einmal die Ebene, dass beispielsweise schon im Schlachthof Tiere entweder halbtot oder tot ankommen und trotzdem noch verwertet werden, was illegal ist. Was durchaus nicht selten vorkommt, nach allem, was ich weiß. Wir haben ja auch Untersuchungen darüber, wie viele Tiere verenden und wie viele Tiere den Schlachthof gar nicht in einem Zustand erreichen, in dem sie geschlachtet werden dürfen. Und da gibt es durchaus Fallkonstellationen, in denen die Tiere dann trotzdem verwertet werden. Und die nächste Stufe ist dann natürlich die Stufe im Supermarkt, wenn dann beispielsweise das kurze Verzehrdatum von Hackfleisch, gerade bei Hackfleisch kommt es ja relativ häufig vor, nochmal überstempelt wird oder neues Etikett draufgeklebt wird oder ähnliches. Weil eben beim Hackfleisch die Vorgaben so streng sind, dass man es eben danach nicht mehr verwenden darf. Nach meiner Erfahrung, die sich vornehmlich auf die Sichtung der Rechtsprechung bezieht, sind es häufig Fälle, in denen es um Lebensmittel geht, in denen Fleisch zumindest enthalten ist. Also meine ersten Erfahrungen mit dem Lebensmittelstrafrecht waren im Jahr 2008, als ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Lehrstuhl gearbeitet habe. Da ging es um die Überarbeitung einer Kommentierung zum Lebensmittelrecht, Lebensmittelstrafrecht. Und da waren zum Teil Fälle dabei, bei denen ich gesagt habe, das ist so widerlich, das ist im Übrigen auch der Grund dafür, dass ich Vegetarier geworden bin, dass man wirklich sagen muss, die meisten Fälle, die ich da gelesen habe, da geht es um gesundheitsschädliche oder zumindest gesundheitlich bedenkliches Fleisch. Es gibt Fälle, in denen es auch um Brot geht beispielsweise. Also Fälle von Gammelgemüse, da kann ich mir jetzt nicht dran erinnern. Wir haben die EHEC-Fälle gehabt, da ging es um Gemüse, das ist richtig. Da ging es ja um Krankheitserreger, die sich auf dem Gemüse niedergesetzt haben. Aber ich denke mal, die gefährlichsten Gifte, die wir so kennen bei Lebensmittelvergiftungen, spielen sich häufig im Bereich des Fleischkonsums
ab. Generell tierischen Produkten, ja. Ja, es ist schon Fleisch hauptsächlich, ja. Also ich meine, ein schimmeliger Joghurt ist jetzt nicht ganz so schlimm wie dann wirklich verdorbenes Fleisch mit Salmonellen. Das ist ja wirklich...
Das Gefährliche am Fleisch ist ja, dass man es nicht sieht. Man sieht es nicht, man schmeckt es vielleicht nicht. Also es gibt auch Lebensmittelvergiftungen, die durch falsch zubereiteten Reis entstanden sind. Also kenne ich persönlich Fälle, wenn man Reis zu lange warm hält und immer wieder erhitzt und der dann immer wieder abkühlt und wieder erhitzt wird, dann kann das ziemlich unangenehm werden. Aber ansonsten ist meine Erfahrung, die sich allerdings nicht auf persönliche Kontrollen oder so ähnliches stützt, sondern auf Lektüre von Rechtsprechung, da würde ich schon sagen, der größte Teil bezieht sich auf Fleischkonsumprobleme, ja.
Also schon, zumal ja auch, es gibt wahnsinnig harte, also weißt du, jetzt mal wieder, ich sag das ja immer so wirklich als Laie, weißt du, auf keiner Banane oder auf keiner Gurke oder auf keinem Apfel muss draufstehen, zu verbrauchen bis, sondern ich meine, da ist wirklich so der normale Menschenverstand. Ich meine, okay, der eine mag jetzt den Apfel, wenn er schon eine Delle hat, ein bisschen angedotzt ist, früher wegschmeißen und meine Mutter oder die Oma oder was, die macht nur Apfelkuchen drauf. Das ist so eine Erziehungsfrage. Aber weißt du, gerade bei Fleisch und Hackfleisch, da muss draufstehen, da gilt ja auch nicht die 7-Grad-Regel, sondern diese 2-4-Grad-Regel, da brauchst du extra ein 0-Grad-Fach zu verbrauchen, bis auf Geflügel haben wir das. Also überall, wo Fleisch mit drin ist, gibt es wahnsinnig harte Regeln, die natürlich nötig sind oder auch in der Gastronomie irgendwie, ne, wenn auf dem Brett verschiedene Fleischsorten und Gemüse, da darf das Brett für Huhn und Rind irgendwie nicht gemischt werden. Das zeigt ja schon, dass ja, wie soll man das jetzt sagen, der Umgang oder die Herstellung oder wie das Kochen mit Fleisch tatsächlich eine Lebensgefahr darstellt. Das klingt jetzt vielleicht erstmal so, als würde ich das jetzt so als Kampfveganer nach draußen rufen, aber es ist ja ein Fakt. Sonst wären die Regeln ja nicht zu hart oder so streng oder whatever, wie man es ausdrückt.
Ja, das ist sicherlich so. Also ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Wenn man nur bei einem Lebensmittelhändler mal nachschaut, wie sollte man Geflügel zubereiten? Wenn ich da mal die Vorgaben durchliest, da denkt man sich schon, okay, habe ich das schon mal so gemacht? War ich da schon mal so vorsichtig? Gut, ich nicht, weil ich noch nie Geflügel zubereitet habe. Aber da sind schon Vorgaben, da wird der ein oder andere Hausmann oder die Hausfrau sagen, ich habe ja nie so gemacht. Und sich dann bewusst machen müssen, dass da doch einige Risiken eingegangen werden, die vielleicht auch nicht unbedingt notwendig sind.
Das ist absolut. Jetzt noch eine abschließende Frage. Jetzt die Kontrollinstanz. Nur noch mal ganz kurz. Also jetzt, keine Ahnung, jetzt kommen Kälber, ist ja ein Abfallprodukt der Milchwirtschaft für Kalbfleisch. Die kommen irgendwo in einem Schlachthof an und haben entzündete Knochen und vereiterte, was weiß ich, Sehnen und so weiter, werden jetzt verarbeitet und landen irgendwie im Lebensmittelhandel. Jetzt hat von mir aus dann die Kontrollinstanz bei der Herstellung, bei der Schlachtung, die hat versagt. Dann haben wir noch das Thema, die werden dann irgendwie in benachbarte Länder transportiert, wieder zurücktransportiert und so weiter. Landen jetzt im Lebensmittelhandel und irgendwann kocht irgendwer damit irgendein Gericht und es passiert was. Ich meine, um Himmels Willen muss da gleich jemand sterben, aber hat von mir aus eine harte Salmonellenvergiftung, wo irgendwie das Gesundheitsamt tätig wird. Also wird denn tatsächlich zurückverfolgt? Also so, wo kommt es her? Und die Frage, die ich mir dann stelle, wird dann auch irgendwie jeder bestraft? Also sind wir dann wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, dass ein Unternehmen, was mit sowas dann Gewinn erwirtschaftet, den Gewinn irgendwie als Strafe zahlen muss? Wird das in der Praxis nach deiner Beobachtung, also geschieht das tatsächlich?
Also für Fälle, in denen Lebensmittel falsch deklariert sind, passiert das tatsächlich. Da kenne ich tatsächlich Fallgestaltungen. Da ist Pangasiusfilet verkauft worden, in dem zu viel Wasser drin war, dass da irgendwie mit Wasser aufgehübscht, damit es mehr wiegt. Da sind massiv Abschöpfungen vorgenommen worden. Ich weiß auch von Fällen, in denen ein Dönerimbissbetreiber das Fleisch nicht richtig deklariert hatte, was er verwendet. Er hätte dran schreiben müssen, dass Separatorenfleisch verwendet worden ist. Die Separatorenfleisch ist ja massiv in Verruf gekommen im Rahmen der BSE-Krise. Da galt das als Auslöser von BSE, obwohl wir tatsächlich, soweit ich weiß, keinen einzigen Fall haben, in dem Kotzold Jakob wirklich nachweisbar auf BSE zurückgeführt worden ist. Also das ist auch so eine Geschichte, da hat man Tausende, vielleicht Millionen von Rindern umgebracht.
Da hat man ja damals in der bloßen Panik einfach alles weggekeult, da ist ja nichts mehr übrig geblieben.
Da haben wir Fälle, in denen abgeschöpft worden ist. Ich weiß von Fällen, in denen falsch deklarierter Wein Tausende von Flaschen vernichtet worden sind, weil er eben nicht richtig deklariert war. Und da geht es dann zum Teil um Kleinigkeiten, aber auch Dinge, die man Probleme hätte geben können. Was Gesundheitsgefahren durch Lebensmittel angeht, da gilt grundsätzlich, dass eigentlich alles nachverfolgbar sein muss. Da gibt es aber durchaus in der Praxis massive Lücken. Ich kann jetzt nicht aus der hohlen Hand sagen, bei welchem Fleisch wie die Nachverfolgung möglich ist, aber wir haben ja zumindest auf den Produkten, die man im Supermarkt findet, dann auch die Möglichkeit, zurückzuverfolgen. Ob das bei allen Tieren geht, weiß ich nicht. Also ich erinnere mich, dass es bei manchen nicht geht.
Ja, da hatte ich ja gerade den Ralf Stegner von der SPD, den Bundestagsabgeordneten, im Podcast. Jetzt, deswegen weiß ich das jetzt aktuell so ein bisschen. Da ist ja tatsächlich, hege ich große Hoffnung, also er hat mir zumindest große Hoffnung gemacht, in dieses Lieferkettenkontrollgesetz, was jetzt kommt, ganz neu beschlossen wird. Das ist irgendwie gerade ganz aktuell am Durchwinken. Das hat er so ein bisschen geklärt, dass man da wohl tatsächlich bestrebt ist, das auch, also das gilt nicht nur irgendwie für Fleisch, sondern auch zum Beispiel für Kleidung, wo was wie hergestellt ist. Da habe ich zumindest große Hoffnung, dass man da im Moment wirklich so von politischer Seite so zumindest leichte Beschreibungen macht, um da ein bisschen hoffentlich mehr Transparenz reinzubekommen. Aber mehr weiß ich jetzt leider auch nicht, weil wie gesagt, das ist jetzt so ganz aktuell. Deswegen hatte ich das jetzt nur im Kopf gehabt, auf jeden Fall.
Ja, unter Juristen wird das Lieferkettengesetz ja intensiv diskutiert. Der Punkt ist nur, dass es für bestimmte Unternehmen ab einer bestimmten Größe gilt. Schwerpunktmäßig geht es um die Verhinderung von Kinderarbeit, von Umweltverschmutzungen. Inwiefern das auch tatsächlich dann mit Tierschutz, also ob der Tierschutz da eine Rolle spielt, Lebensmittelgesundheit eine Rolle spielt, das müsste eigentlich im europäischen Recht schon geregelt und nachvollziehbar sein. Da weiß ich aber eben nicht, ob es für alle Tiere auch gilt, was da jetzt kommt. Da kann ich nicht seriös
ausdrücken. Guck mal, habe ich mich schon wieder ein bisschen blenden lassen. Also jetzt generell nicht von ihm, sondern von dem Ding. Jetzt ist natürlich, jetzt klingt natürlich interessant, aber wenn du sagst, das wird unter Juristen hitzig diskutiert, wie sind da so die Lage? Also weil geht es den einen nicht weit genug und den anderen geht zu weit? Oder?
Ja, es geht vor allem um die Frage, ob die Unternehmen das leisten können und wie weit die Unternehmen in der Lage sind, sowas nachzuvollziehen. Also ein Beispiel, du stellst PKWs her. Wenn wir die großen deutschen Automobilhersteller nehmen, dann wird es natürlich interessant. Und jetzt willst du nachvollziehen, ob dein Unternehmen, das dich beliefert, wie das herstellt. Häufig dürfen die Daten gar nicht rausgegeben werden. Das sind auch wettbewerbsrechtliche Fragen, die da eine Rolle spielen. Dann geht es zum Teil um Betriebsgeheimnisse möglicherweise. Und dann ist die Frage, wenn ich dann nicht sicher weiß, wo meine Ersatzteile beispielsweise herkommen, darf ich dann die Ersatzteile trotzdem kaufen? Beziehungsweise nimm das Beispiel Chipherstellung. Chips werden in China hergestellt und jetzt gehen wir mal davon aus oder stellen wir uns vor, da würden auch Zwangsarbeiter eingesetzt. Was ja nicht völlig aus der Luft gegriffen
ist. Nur völlig unrealistisch ist, genau.
Dann darf ich diese Chips schon gar nicht mehr kaufen. Was mache ich denn, wenn ich die aus keiner anderen Quelle bekomme? Ganz nebenbei, wenn es um Straftaten und Menschenhandel geht, mache ich mich sowieso wegen Geldwäsche strafbar. Da kann mir das Lieferkettengesetz völlig egal sein. Denn wenn ich das aus einer Straftat erlange, die im Ausland begangen worden ist, und es geht um solche schweren Straftaten, dann kann ich mich auch nicht darauf berufen, ja, aber in China war das legal. Also insofern ist die Diskussion dann auch nicht abgeschlossen, insbesondere was den Umfang angeht. Das soll ja auch dann immer weiter erweitert werden und auch dann in Zukunft auch auf andere Unternehmen ausgeweitet werden. Da muss man wirklich sehen, wie scharf da die Kontrollen überhaupt möglich sind. Denn wenn ich als Großunternehmen nicht feststellen kann, was mein Lieferant macht, dann wird es im Zweifel die deutsche Behörde, die es kontrollieren will, auch nicht können.
Stimmt, ja.
Also das ist ja dann auch nicht so ganz einfach.
Ja. Okay, aber ist zumindest schön zu sehen, also wenn sich dann natürlich viele Juristen mit befassen, habe ich dann die Hoffnung, dass am Ende was halbwegs Gutes, Brauchbares herumkommt auf jeden Fall.
Also von Seiten der insbesondere der CDU und FDP war das natürlich sehr, sehr unbeliebt und nicht gewollt, dieses Lieferkettengesetz, weil man nicht gegenüber anderen Ländern, die sowas nicht haben, wirtschaftliche Nachteile erleiden wollte.
Ja, ist eine schwierige Frage. Ne? Ich meine, es ist ja vom Grunde, möchte man was Gutes mit, aber klar, die Gefahr ist natürlich jetzt in dem Beispiel mit diesem Chip oder so weiter, ist natürlich auch die Gefahr, dass jemand sagt, ja, wir brauchen das Ding aber und dann im Prinzip fast schon genötigt wird, sowas zu vertuschen, damit eben das Produkt auf dem, ja, es ist schwierig. Also okay, also wollte ich jetzt...
Wir werden sehen, es soll wohl der größte Teil soll 2023 in Kraft treten. Dann schauen wir mal, die Unternehmen bereiten sich im Moment darauf vor. Das ist eine wichtige Frage in der Unternehmenscompliance im Moment. Da wird viel darüber diskutiert unter Compliance-Beauftragten und sonstigen Juristen. Schauen wir mal, was daraus wird.
Ja, also ich habe die Hoffnung, dass eben das bei Verbrauchern und eben auch bei Unternehmen so ein bisschen auf jeden Fall mal die Wahrnehmung schärft und keine Ahnung, wenn am Ende... Es ist ja wie beim Pelz. Also in der Übergangsphase haben viele gesagt, okay, jetzt habe ich mitgekriegt, Echtpelz, Kunstpelz. Und mittlerweile die meisten sagen, ich kaufe jetzt einfach gar nichts mehr mit Pelz. Das ist eh Quatsch. Ich laufe rum wie Neandertaler. Und wenn ich gar nichts mit Pelz kaufe, muss ich mir auch keine Gedanken machen, inwiefern der falsch oder echt oder von Hunden ist. Manchmal brauchst du ja auch eben so Übergangsphasen und dann kommen die Hersteller und erkennen das und sagen, ey, wir machen gar nichts mehr mit Pelz, weil sie sich das auch imagemäßig dann auf die Fahne schreiben, am Ende kommt halt eben dann auch manchmal was halbwegs Gutes bei raus. Aber es sind natürlich kleine Schritte, da sind wir, dann kommt Down und Licht und so weiter. Aber es geht nur so, auf jeden Fall. Jens, der Wahnsinn. Also ich kann nur sagen, wirklich vielen, 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 vielen Dank. Wie gesagt, die Rückmeldungen nach unserer letzten Folge waren sensationell. Wie gesagt, du hast auch einen sehr soliden Platz unter den Jahrestop 5, was mich auch einfach freut, weil das so ein wichtiges Thema jetzt wieder ist und auch unser letztes Thema so unfassbar wichtig ist und du das ja einfach auch so wahnsinnig komplizierte Sachen einfach so mega gut eben erklären kannst. Also ich weiß noch, eine der wirklich der meisten Rückmeldungen, deswegen kann ich nur empfehlen, wer die Folgen nicht kennt, Strafverfolgung im Tierschutz mal anzuhören, wie du das eben erklärt hast, was du eben ja auch gesagt hast, dieses Thema mit diesem Strafrecht im Ausland und Geldwäsche gesetzt. Also das ist unglaublich und das ist schön zu sehen, dass sich Leute damit befassen und dann wie du auch immer noch bereit sind, das zu teilen. Und ich sage einfach mega, mega, mega vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass wir darüber gesprochen haben. Das ist ja auch ein Thema, was mich ziemlich umtreibt. Also nicht nur diese Fragen des Tierschutzes, sondern auch die Fragen des Lebensmittelrechts, Lebensmittelstrafrechts, inwiefern das damit zusammenhängt. Und das ist natürlich für mich das Spannende, dass mein Kerngebiet ist ja Wirtschafts- und Steuerstrafrecht. Ich komme ja eigentlich von der Geldwäschebekämpfung her sozusagen, dass das damit auch so eng zusammenhängt, dass man sieht, dass eigentlich alles miteinander zusammenhängt. Und das sehe ich im Moment insbesondere in den Fallgestaltungen, die du vorhin schon angedeutet hast, wenn dann jemand hingeht und systematisch verdorbenes Fleisch umetikettiert, da sind wir dann in einem Bereich, wo jedem klar ist, dass das natürlich systematische, organisierte Wirtschaftskriminalität ist. Da werden die Verbraucher betrogen, da wird die Gesundheit gefährdet, da setzt sich jemand über alle geltenden Regeln hinweg, um Profit zu maximieren. Und das sind natürlich Fälle, in denen es dann auch für den Strafrechtler richtig spannend wird. Und da sieht man dann schon die Zusammenhänge. Und da sind wir natürlich auch darauf angewiesen als Juristen, dass wir die Informationen bekommen. Und die bekomme ich natürlich auch durch Podcasts, durch Fernsehsendungen und so weiter. Und da bin ich dann auch sehr dankbar für, dass wir da die Informationen auch bekommen, auch so aufbereitet bekommen, dass wir sie verstehen. Denn ich habe vor kurzem mich mit der Frage befassen dürfen, wie das jetzt mit diesem Versuch der Grünen war, im Europäischen Parlament ein Verbot der vorbeugenden Antibiotikagabe für Geflügel insbesondere durchzusetzen. Da hat es ja einen riesen Aufschrei der Tierärzte gegeben, die gesagt haben, jetzt dürfen wir unseren kleinen Patientinnen und Patienten keine Antibiotika mehr verordnen, die werden jetzt alle sterben, was juristisch völliger Nonsens war. Aber da muss man sich dann erstmal reinarbeiten. Was ist das überhaupt? Wie wird das überhaupt gegeben, das Antibiotikum? Wie wirkt das? Was ist prophylaktische Gabe? Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch? Also, dass die vielleicht nicht prophylaktisch, aber dann im Verdachtsfall gegeben werden und solche Geschichten. Und sich damit zu befassen, ist auch für den erfahrenen Juristen nicht ganz einfach.
Mir schwillt schon die Idee für eine irgendwann mal nächste Folge. Also ich habe das versucht, als Laie halbwegs zu verfolgen, aber ich bin da irgendwann auch völlig ausgestiegen, weil dann ist ja die schon wieder dieses, also was ist prophylaktisch, wann ist was prophylaktisch, wann liegt ein Verdachtsfall vor? Und das ist ja schon, also ich sage das jetzt mal, weil so ein gutes Verhältnis haben wir mittlerweile, so eine Wortklauberei. Ich weiß ja, du stehst auf der, für mich auf der guten Seite des Gesetzes, aber klar, da wird sich erstmal gestritten über irgendwelche Worte, wie war es zu verstehen, es wann, in welchem Fall. Also ja, wie gesagt, da bin ich komplett ausgestiegen und ich versuche immer zu beobachten, ist so diese Jahresmenge an Antibiotika, die jetzt ja zumindest mal unter die 1000 Millionen Tonnen, glaube ich, zum ersten Mal ist, aber einfach immer noch irrsinnig hoch ist. Aber umso besser ist es, dass es eben Menschen wie dich gibt, die diesen, ja, ich sag mal, unter diesem kalten juristischen Aspekt eben diese ethische Komponente da mittragen und draufschauen. Und genau, das ist, glaube ich, unser beider Anliegen, was wir gerne machen, eben die Leute dafür so sensibilisieren und im Zweifelsfall vielleicht wirklich mal irgendwas bei irgendeiner Verbraucherzentrale melden, ja, damit so die Welt so halt eben so dieses kleine Stück auf jeden Fall besser wird.
Tja, also Ethik ist eigentlich nicht mein Beritt, davon verstehe ich zu wenig.
Also rein von deiner Menschlichkeit meine ich das natürlich. Bearbeitest du das ja in deinen Job mit ein Stück weit?
Ja, also ich versuche das vom Ansatz unseres Grundgesetzes zu verstehen. Und da muss ich sagen, das ärgert mich häufig, dass selbst wenn man dann sauber, soweit ich das beurteilen kann, sauber und klar juristisch argumentiert, dass man dann trotzdem zum Teil auch aus Ministerien angefeindet wird und dann heißt es ja, das ist alles Unsinn. Es kommen aber keine Gegenargumente. Ich habe das damals erlebt im Landwirtschaftsausschuss, da ging es um die Ferkelkastration. Mit den juristischen Argumenten, die ich vorgetragen habe dafür, dass die Verlängerung der betäubungslosen Ferkelkastration verfassungswidrig ist, hat sich niemand beschäftigt. Es gab kein Gegengutachten, es gab keine juristische Gegenauffassung. Es wurde nur argumentiert, das sei wirtschaftlich aber nicht möglich. Und dann die Frage mal zu stellen, gibt es juristische Gegenargumente? Mit denen kann ich mich befassen. Aber mit dem reinen bockigen, trotzigen Nein, da komme ich als Jurist nicht weiter. Ich muss also irgendein Sachargument haben. Und das ärgert mich dann sehr, insbesondere wenn dann von Seiten von Ministerien so argumentiert wird, in Anführungsstrichen argumentiert wird, dass ich als Jurist nur die Segel streichen kann und sagen kann, okay, bei dieser Wissenschaftsfeindlichkeit komme ich nicht weiter. Also die Wissenschaftsfeindlichkeit, die in der Corona-Krise viel diskutiert worden ist und viel auch thematisiert worden ist und beklagt worden ist, die haben wir im Bereich des Tierschutzrechts, des Lebensmittelrechts sehr massiv.
Ja, also das war natürlich auch mein erster Gedanke, ne? Also da wird es immer so runtergebrochen und das heißt so im Volk, in Anführungszeichen, so nach dem Motto, weil wir ja alle ungebildet sind und nicht argumentieren können. Aber wenn man natürlich jetzt hört, dass auf dieser Ebene, auf der du dich bewegst, wo es eigentlich ja wirklich, nicht nur eigentlich, wo es um wirklich um sachliche Fakten und empirische Daten, whatever geht, dass selbst in so einem Bereich so argumentiert wird,
Also als wir unseren Vorschlag für die Neufassung des Tierschutzgesetzes beziehungsweise der Strafvorschrift im Tierschutzgesetz vorgestellt haben, beziehungsweise als die Grünen es eingebracht haben in den Bundestag, da hat eine CDU-Abgeordnete den Entwurf angegriffen mit dem Argument, ja, das haben ja die Informationen, auf denen das basiert, haben Tierschützer und investigative Journalisten vorgebracht und dann seien das ja Fake News. Und da zeigt sich dann eine Verachtung der Pressefreiheit und einer Verachtung auch der Informationsfreiheit Gesellschaft. Wenn es mir eben nicht passt, dann ist alles andere, was vorgetragen wird, Fake News. Und wenn das eine CDU-Politikerin vorträgt, jetzt auch im Kompetenzteam von Herrn Merz sitzt, dann sehe ich schwarz, muss ich ganz offen sagen.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, vor allem, also ich meine, dass eine Gegenpartei erstmal sagt, ja, das sind alles Fake und so weiter, aber dann denke ich natürlich immer, aber dann beleg es doch. Also weißt du, dann, wenn du der Meinung bist als Abgeordnete, das stimmt nicht, aber dann müsste es ja theoretisch belegen können, was ja aber natürlich dann eben nicht geht. Wahnsinn. Also ja, da beneide ich dich in dem Fall nicht drum. Und da kann ich auch verstehen, dass man da dann auch als Mensch und Jurist natürlich doppelt frustriert ist. Das ist schwierig. Ich versuche jetzt irgendwas zu finden, dass wir jetzt die Leute nicht so runtergezogen rausgehen lassen. Aber ich glaube, das können wir einfach, indem wir das eben ansprechen und machen und zeigen. Es tut sich auch was und es schauen nicht alle weg. Und es gibt eben Leute, die machen was dafür. Und je mehr wir werden, die eben da nicht wegschauen und da eben mitmachen und sich Gedanken machen, umso besser wird es dann auch irgendwann mal auf jeden Fall. Und Ich habe da viel Hoffnung so in die kommende, also jetzt in die neue Generation von jungen Menschen, die jetzt so zwischen 15 und 25 sind. Da tut sich im Moment, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel für so ein Verständnis. Und ich glaube, da kann man wirklich ein bisschen Hoffnung zumindest reinlegen, dass die so mal den Staub, der uns allen so ein bisschen mehr oder weniger da auf den Schultern lastet, mal so ein bisschen wegpusten auf jeden Fall.
Also im Lebensmittelrecht, muss ich sagen, sind unsere Kontrollen, glaube ich, relativ funktional und auch effektiv. Und was das Tierschutzrecht angeht, habe ich den Eindruck, dass sich doch einiges bewegt. Also in der Wissenschaft sehe ich das schon. Wir haben eine ganze Reihe junger Doktorandinnen und Doktoranden, die sich sehr für das Thema interessieren. Wir haben Vorlesungen zum Tierschutzstrafrecht, die es vor 10 Jahren noch nicht gab, die jetzt an den Unis angeboten werden. Da habe ich den Eindruck, das ist schon interessant. Und dass auch die Tierärztinnen und Tierärzte sich zum Teil die Vorlesungen an den juristischen Fakultäten anhören zum Thema Tierschutz. Und das finde ich eigentlich schon gut. Und da scheint sich was zu bewegen. Und das hängt natürlich auch mit dem Generationenwandel zusammen, ja. Klar.
Ja, cool. Also, ich danke dir viel, viel, viele, viele Male. Das war auf jeden Fall wieder klasse.
Ja, gerne. Ich freue mich immer wieder, wenn wir uns lange und ausführlich mal unterhalten können. Wenn man irgendwie ansonsten sich in den Medien äußern darf oder muss, dann heißt es ja nur 3 Minuten. Und ja. Meistens hat man ohnehin nur 5 Sekunden Zeit und der Rest ist ausgeschnitten. Und da kann man eben nicht auch mal was ein bisschen umständlicher ist, dann auch erklären, sodass es auch nachher verständlich wird.
Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytarier. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier.